Gebet, Kommunikation mit Gott. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, Adam und Eva, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam. Aber von nun an werden du und die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Und an der Ostseite des Gartens stellte Gott Engel mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. In dieser kurzen Zusammenfassung dessen, was wir die Begegnung nach dem Sündenfall nennen, Adam und Eva essen von der verbotenen Frucht, möchte ich den Einstieg in den Grundgedanken wagen: Wie hat sich Gott eigentlich Kommunikation mit uns gedacht? Wir haben ja viele Vorstellungen von Beten, wie wir beten und was wir beten. Es hat Bücher über Bücher gegeben, es gibt Konzepte über Konzepte. Ja, ich möchte heute nochmal versuchen, das Thema ein bisschen neu und von einer anderen Seite anzudenken. Gottes Konzept. Wie stellt sich Gott Kommunikation vor? Kommunikation, das Wort stammt aus dem Lateinischen communicare und bedeutet teilen, mitteilen, jemanden teilnehmen lassen, etwas gemeinsam machen, sich vereinigen. Es ist also deutlich mehr als reden. Die Begegnung zwischen Gott, Adam und Eva in der entspannten Zeit der Abendkühle, der Tag zu Ende geht, werden mit diesen Begriffen sehr schön beschrieben. Zusammenkommen, sich austauschen, teilen, sich vereinigen. Und wenn wir über Kommunikation mit Gott nachdenken, haben wir hier das Grundkonzept Gottes. Wie Gott es sich vorstellt, wie es im Paradies mal gewesen ist, wie es Gottes Idealbild ist, nämlich sich auf Augenhöhe begegnen, Erfahrung teilen, an Gefühlen teilnehmen lassen. Und dazu braucht es gegenseitiges Vertrauen, es braucht Respekt. Und diese kurze Szene am Anfang der Bibel offenbart Gottes Vorstellung von einer Beziehung zu uns. Das macht Gott traurig, wie wir in dieser Szene mitbekommen haben, dass genau dieses Konzept gescheitert ist und dass Adam und Eva sich hinter einem Baum verstecken und dass sie sagen, wir können heute nicht mit dir reden, weil wir sind heute nackt. Und dieses Konzept Gottes findet sich bis heute in der Beziehung von Ehepartnern wieder. Kommunikation von Ehepartnern ist mehr als reden und zuhören. Als dass man sagt, man gibt sich eine Zeit so und jetzt betest du mal, jetzt sagst du mal, was du denkst. Dann sagst du mir, dass du mich gut findest und dann tauschen wir, dann sag ich das so zu dir. Nein, sondern diese Begegnung auf Augenhöhe, sich auszutauschen, dass jeder etwas beiträgt. Und dass da draus etwas Schönes, etwas Größeres, als die Summe der Einzelteile entsteht. So hat sich das Gott gewünscht. Aber es kam zum Bruch. Durch den Bruch des Respekts Gott gegenüber zerbricht auch die Kommunikation. Gott hat sich gewünscht, dass in diesem ganzen Garten, den er Adam und Eva zur Nutzung überlassen hat, sagt, ich möchte gerne einen Baum da behalten. Und ausgerechnet dieser eine Baum führt zur Krise. Weil, sie haben alle Bäume, sie haben alles, sie können alles nehmen und von allem essen. Bloß eins hat Gott gesagt, das ist meins. Und das ist nicht eine Frage, sagt, darf ich das nicht, sondern sie brechen den Respekt. Sie treten in Gottes Intimsphäre, in Gottes privaten Bereich ein. Sie entziehen ihm den Respekt, indem sie sagen, okay, das ist uns egal, was du sagst, was du gerne für dich haben willst. Wir wollen es einfach haben. Und dann zerbricht mit diesem Bruch des Respekts und des Vertrauens auf die Kommunikation. Zuerst verstecken sich Adam und Eva, und dann werden sie am Ende noch radikal von Gott getrennt. Da taucht ein Engel auf, von Gott beauftragt, und er verhindert die Abendgespräche zukünftig. Der Bruch mit Gott führt auch zum Bruch in der Beziehung zu Gott. Seitdem gibt es keine Beziehung zwischen Adam und Eva mehr. Es beginnt mit Schuldzuweisungen und endet mit Feindschaft und Mord. Das kann man alles im ersten Buch der Bibel nachlesen. Aber es bleibt immer die Sehnsucht nach dieser Beziehung zu Gott. Das steckt in uns Menschen so drin. Die Vorstellung, mit Gott entspannt in der Abendkühle unter einem Baum zu sitzen und über eine weite Ebene zu schauen und über den Tag zu sprechen, sich auszutauschen. Irgendwie steckt das in uns Menschen drin. Und wir haben uns Krücken gebaut, um diese Beziehung zu Gott irgendwie am Leben zu erhalten oder wieder ins Leben zu bringen. Wir bringen Opfer, um Gott gnädig zu stimmen. Die Menschen schalten Priester ein, die für sie mit Gott reden sollen und Gott dazu bewegen sollen, etwas zu tun. Propheten werden gesucht und berufen, die dann sagen sollen, was Gott sagt, weil wir ihn selber nicht mehr hören und verstehen können. Dann feiern wir Gottesdienste, wo wir sagen, wir wollen wenigstens gemeinsam, vielleicht lässt sich Gott finden. Und ja, all das hilft und es ist gut, dafür die schlimmste Funkstille zu überbrücken. Aber es ist weit von Gottes Grundkonzept dieser persönlichen Kommunikation, dieser intimen Gemeinschaft entfernt. Das ist nicht das Ziel. Es sind Werkzeuge. Unsere Vorstellung von Gebet ist bis heute von diesen Werkzeugen bestimmt. Gottesdienste, Opfer, Priester, Propheten. Wir opfern. Wir opfern etwas für Gott. Wir opfern Zeit für Gebetszeiten und Gebetskreise. Wir fasten, indem wir Gutes tun mit dem Ziel, Gott mild zu stimmen und vielleicht ein Stück weiter zu ihm vorzudringen. Dann treffen wir uns mit anderen Menschen, um mit ihnen zu beten. Wir leben Gemeinschaft. Gottesdienste, Gebetstreffen, Hauskreise helfen uns, uns zu konzentrieren und bestimmte Punkte festzumachen. Und die Gemeinschaft von Christen ist ein Abbild der Beziehung zu Gott und eine Hilfe, sie auch wiederherzustellen. Und die Gemeinschaft von Christen hat durch Jesus eine besondere Wertschätzung. Er sagt, also Leute, wenn ihr euch zu zweit oder zu dritt trefft, ich bin da. Ich bin mit von der Partie. Und dann suchen wir Priester. Wir hören Predigten. Wir führen seelsorgerliche Gespräche. Wir suchen prophetisches Reden, um den Willen Gottes zu erkennen. Wir suchen Menschen, die uns helfen, diese gestörte Kommunikation mit Gott wieder in Gang zu bringen. Und dann entwickeln wir Rituale. Angefangen von den festen Einrichtungen, der persönlichen Andacht, dem Bibellese, dem Gottesdienstbesuch, bis hin zu persönlichen Ritualen wie Gebetsspaziergänge oder dem Wecker in der Tasche, der dann klingelt aller Stunde, um mich zum Gebet zu mahnen. Also diese Werkzeuge sind von der Bibel mehr oder weniger empfohlen. Sie sind ein Geschenk von Gott, um eine gestörte Kommunikation wenigstens zu überbrücken. Aber sie sind nicht das Ziel. Sie sind nicht das Eigentliche, worum sich unser Leben dreht. Es ist nicht das Ziel, meine stille Zeit zu schaffen, jeden Morgen mich hinzusetzen und zu beten. Es ist nicht das Ziel, so und so viel Vater unser zu beten, um Gott irgendwie einen Gefallen damit zu tun. Das ist ein Werkzeug und nicht das Ziel. Das Ziel ist die persönliche, ist die individuelle Beziehung zu Gott. Das ist dieses Abendgespräch, ist dieser Austausch, ist Kommunikation, kommunicare, Kommunikation mit Gott. Durchaus auch mal schweigend. Zusammenzusitzen, ohne den Druck zu haben, jetzt noch irgendetwas zu labern, sondern in stiller Übereinstimmung den Sonnenuntergang zu genießen. Und seit der Auferstehung von Jesus von den Toten und seitdem wir uns persönlich mit Gott versöhnt haben, ist es wieder möglich, ist diese Kommunikationsebene zu Gott wieder möglich. Aber wenn Werkzeuge der Kommunikation von der Hilfe zum Ziel werden, wird ihre Wirkung nachlassen und sie werden eher hindern als helfen. Wenn ich ständig Mittler, wenn ich ständig einen Priester brauche, der für mich betet, der mir die Hände auflegt, bei all den Verheißungen, all dem, wo die Bibel sagt, das ist gut, mach das mal. Aber wenn das mein Ziel ist, wenn ich sage, damit versuche ich mein Leben rumzubringen, damit versuche ich Gott näher zu kommen, werde ich scheitern. Es wird mir am Ende nichts nützen. Die Wirkung der Werkzeuge wird nachlassen, die wie ein Stemmeisen, das viel benutzt wird und dann stumpf wird und okay, ich muss es wieder schärfen, es wird wieder stumpf, ich muss es wieder schärfen, dann ist es auch noch so kurz geworden. Weil es ist ein Werkzeug und es ist nicht gut, ein Werkzeug anzubeten. Das scheint fast wie Götzendienst zu sein. Tote Dinge, Rituale. Wie gesagt, Rituale helfen. Rituale sind etwas Gutes. Sie geben meinem Leben ein Gerüst. Sie geben meinem Leben ein Rückgrat, eine Struktur. Aber wenn diese Werkzeuge von der Hilfe zum Ziel werden, wird nicht nur ihre Wirkung nachlassen, sie werden eher hindern als helfen. Sie sollen mir doch helfen, Gott persönlich zu begegnen. Und da ist aber oftmals unser Misstrauen im Weg. Misstrauen gegen Gott. Das war die Wurzel der Sünde. Das nicht, sie hatten Appetit auf Äpfel. Sie wollten Obst essen. Sie wollten einfach mal den Baum von Gott plündern. Misstrauen. Adam und Eva waren sich einig, dass Gott ihnen etwas vorenthielt. Also was nützt mir der ganze Garten? Was nützt mir all diese tollen, schönen Bäume, wenn Gott doch in seiner Kiste, wenn Gott in seiner Ecke noch einen Baum stehen hat, den wir nicht ernten dürfen? Dieses Misstrauen sprechen sie nicht etwa an. Nein, nein. Sie lassen es wachsen. Und sie lassen es seine zerstörerische Kraft entfalten. Wenn man aufhört zu reden, schon dort beginnt die Kommunikation zu sterben. Sie respektieren Gott nicht mehr, sie misstrauen ihm. Um die Kommunikation mit Gott wieder in Gang zu setzen, müssen wir also zuerst lernen, mit unserem Misstrauen richtig umzugehen. Wir haben ja sehr oft davon, man darf nicht misstrauen und du musst nur glauben. Das ist für mich Verdrängung. Es geht nicht darum, Misstrauen zu verdrängen, sondern Misstrauen muss ausgesprochen werden. Man muss darüber reden. Kommunikation beginnt nicht mit dem Schönen. Viele sagen so, ja, so die Kommunikation beginnt mit Anbetung und Lobpreis. Ich glaube es nicht. Kommunikation beginnt damit, Gott meine Zweifel und Fragen, mein Misstrauen vorzulegen und zu sagen, Entschuldigung, aber so denke ich. Nichts zu überdecken mit irgendetwas, nicht ihm ein Mäntelchen umzuhängen, das dann irgendwie fein aussieht, sondern dass ich mal rauslasse, was tief in mir drinsteckt. Ehrliche Kommunikation beginnt auch damit, dass man sich mal die Meinung sagt. Ehrliche Kommunikation beginnt damit, dass man seine Gefühle offenbart, seine wirklichen Gefühle. Um das zu verdeutlichen, möchte ich mal den deutschen Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun zitieren. Manche werden sagen, aha, alter Hut. Aber, sagen wir mal, in Predigten noch nicht so oft verwendet. Und ich finde, es ist ein schönes Bild. Er hat nämlich die Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit seinem Vier-Ohren-Modell illustriert. Wenn man genau hinschaut, beschreibt er damit eigentlich die Vorgänge im Paradies, die ich anfänglich zitiert habe, die Vorgänge beim Sündenfall. Vier Ohren. Stellen wir uns vor, alles beginnt mit einer einfachen Bitte. Kannst du mal den Müll rausbringen? Der so Angesprochene hört nicht nur diese Bitte, sondern er hört in diesem einfachen Satz viel mehr. Er hört erstens die Sachinformation. Und die Sachinformation bedeutet, der Müllbeutel muss in die Abfalltonne gebracht werden. Aber noch mehr. Er hört die Selbstoffenbarung des Sprechers, der oder sie, wenn wir davon ausgehen, dass sie es zu ihm sagt, also sie offenbart mit dieser Aussage etwas über sich selbst, nämlich, ich habe viel zu tun und ich brauche Hilfe. Und es ist drittens ein Appell drin. Tu etwas, bring den Müll raus. Und viertens noch eine Offenbarung oder eine Aussage über die Beziehung der beiden. Du hilfst zu wenig. Wenn du mich lieben würdest, würdest du von selbst drauf kommen. Also bist du faul und du liebst mich nicht mehr. Ich meine, eigentlich ging es ja nur um Kartoffelschalen. Doch nun steht tatsächlich eine Scheidung im Raum. Dabei hat sie wirklich nicht mehr gesagt als, bring doch mal den Müll runter. Und vier Ohren hören Gott. Die Aussage ist nicht, bring doch mal bitte den Müll runter, sondern die Aussage Gottes ist, Adam, wo bist du? Wo bist du? Lass doch gern deinen Namen einsetzen. Wo bist du? Andreas, wo bist du? Was hörst denn du da? Was hörst du auch in dem, was ich jetzt hier erzähle? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem, was ich für ein Bild über die Beziehung habe, für ein Bild über mich selbst habe und für ein Bild über Gott habe, die Aussagen ganz unterschiedlich auszulegen. Und ich möchte mal immer auf drei Punkte, drei mögliche Punkte ansprechen und für alle die, die mitraten, weil sie es so vom Fernsehen gewöhnt sind, C ist immer richtig. Als erstes, also Adam, wo bist du? Und erstens die Sachinformation. A, meine Sünde beeinträchtigt meine Beziehung zu Gott. Gott kann mich nicht mehr sehen, weil ich so sündig bin. Oder B, mit Gott Gemeinschaft zu haben, braucht ganz viel Mühe. Ja, wie komme ich nur aus meinem Versteck raus? Oder C, Gott sucht dich. Zweitens die Selbstoffenbarung. Adam, wo bist du? Ah, Gott offenbart sich und er ist unzufrieden mit deiner Beziehung zu ihm. Wo bist du? B, Gott erwartet mehr Leistung von dir, dass mehr von deiner Seite eingebracht wird, damit etwas für die Beziehung getan wird. Oder C, Gott liebt dich so sehr, dass er trotz deiner Sünde und deiner Schwächen eine Beziehung zu dir sucht. Wo bist du? Ich suche dich. Und drittens der Appell. Adam, wo bist du? A. Lies mehr Bibel und halte deine Andachten regelmäßiger. Leiste mehr. B. Zieh dich mehr zurück und höre auf Gott. Nimm dir mehr Zeit. Oder C. Adam, komm aus deinem Versteck raus und stell dich Gott so, wie du bist. Er sucht dich jetzt. Er will nicht, dass du irgendwas in der Zukunft veränderst. Er will dich jetzt treffen. Und viertens die Aussage über die Beziehung. Adam, wo bist du? Oh, meine Beziehung zu Gott ist schlecht, weil ich ihn nicht höre. B. Gott ist enttäuscht von mir, weil ich so wenig in die Beziehung zu ihm investiere. Oder C. Gott liebt mich so sehr, dass er wegen meiner offensichtlichen Schwächen und Sünden seinen Sohn geopfert hat, um wieder eine Beziehung zu mir zu haben. Gott hat sich durch Jesus selbst offenbart, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken?